Hallo zusammen, dann sind wir soweit, 16 Uhr, nächster Vortrag, diesmal zwei Vortragende. Ich freue mich drauf, auf SPAC. Ich bin jetzt sehr gespannt, um was es geht überhaupt.
Ja, klingt gut. Hallo. Ich warte mal kurz noch eine Sekunde. Na gut, ich kann auch einfach anfangen. Ich glaube, ihr könnt auch zuhören im Laufen. Genau, wir reden heute über SPAC. Wer sind wir erstmal zu uns beiden? Wir beide sind wissenschaftliche Mitarbeiter an der TU Dresden, arbeiten an einem großen Cluster-System, welches an der TU Dresden angesiedelt ist und managen dort Software für alle unsere Mitarbeitenden, die auf unseren Clustern rechnen. Die haben natürlich immer sehr hohe Ansprüche an die Software und entsprechend müssen wir uns darum kümmern und für die jeweilige Software bereitstellen. Genau, unser Vortrag basiert hauptsächlich, also wir haben SPAC nicht selber entwickelt, der Vortrag basiert hauptsächlich darauf, dass wir sozusagen SPAC tagtäglich nutzen, den Nutzenden das sozusagen bereitstellen, die Softwarepakete in dem Maße. Und genau, das sind halt sehr viele Pakete, die wir den Nutzenden in verschiedenen Revisionen, also 500 ungefähr verschiedene Pakete stellen wir in 4 verschiedenen Revisionen bereit, also sehr viele Pakete, die wir zu managen haben. Genau, was ist aber eigentlich SPAC? Haben bestimmt viele noch gar nicht unbedingt gehört. Es handelt sich dabei um einen Open-Source-Paketmanager, der automatisch sozusagen Software installieren kann, also mit all seinen Abhängigkeiten. Das hat den Vorteil, dass diese komplette Installation, der komplette Build automatisiert abläuft durch vorgefertigte Rezepte, sozusagen Packages, die dann die Abhängigkeiten komplett selber anziehen, wo man da selbst fein granular Anpassungen machen kann, um sozusagen die Pakete entsprechend zu installieren. Genau. Dazu zu sagen ist auch, dass es alles, was das angeht, unter der MIT-Lizenz bzw. der Apache-Lizenz steht. Boah, blub. Genau. Wer nutzt überhaupt SPAC? Wir natürlich als HPC-Administratoren, weil wir Software in sehr, sehr vielen Geschmacksrichtungen für unsere Nutzenden bereitstellen müssen, weil Nutzende möchten bitte dieses MPI mit jenem HDF5, mit dies und das und jenen. Und das ist natürlich, wir möchten dann natürlich für alle Leute, die da drauf das nutzen, die jeweilige Software bereitstellen. Und das ist gerade im wissenschaftlichen Bereich, wer da von euch schon mal ein bisschen gearbeitet hat, ist das sehr bekannt, dass man da auch lange mal baut, bis man die Software so zusammengebaut hat, dass eben das läuft, so wie es laufen soll. Und das ist wirklich anstrengend teilweise. Und das erleichtert SPAC sehr, meiner Meinung nach, dort an sein Ziel zu kommen und halt den Nutzen das auch entsprechend bereitzustellen. Genau, der Vorteil ist auch, wenn man es einmal hingekriegt hat, dann kann man das auch relativ einfach reproduzieren und sozusagen das so wieder aufbauen, wie man das halt nutzen möchte. Und ein Riesenvorteil ist, wie steht auch da, dass man das halt auch relativ einfach, wie wir zum Beispiel im heterogenen System, dass wir das sehr optimiert auf verschiedene Prozessorarchitekturen, also wir haben Zen 5 und Zen 2 und das halt für diese jeweiligen Prozessorarchitekturen bereitstellen können. Genau, gibt natürlich noch ein paar Alternativen. Warum nehmen wir SPAC? Es gibt ja natürlich noch EasyBuild, ist natürlich auch ähnlich wie SPAC, baut auch aus Sources, aber hat halt den Nachteil, dass man dort wirklich die Recipes händisch komplett anpassen muss und händisch aufbauen muss und teilweise auch weniger flexibel ist. Dann haben wir noch ein bisschen Conda, könnte man nutzen, wenn man in Richtung Python unterwegs ist, aber ist natürlich auch nie wirklich HPC-spezialisiert. Nix würde sich für uns auch nie lohnen, weil würde bedeuten, dass wir verschiedene Images oder verschiedene Nix-Sachen bereitstellen müssen und sich das dann jedes Mal neu aufbaut, was auch immer sehr aufwendig ist. Und generell, wenn man es halt aus den Paketmanagern wie apt oder DNF nehmen würden, dann ist natürlich auch Quatsch, weil das sind halt vorkompilierte Pakete und bei uns geht es wirklich teilweise cutting the edge. Also wir müssen halt die Software so schnell wie möglich sozusagen, soll die durchlaufen. Also bei uns geht es einfach um Performance, da sind Prozente schon sehr relevant. Genau, kurz zum Zeigen. Ich zeige es erstmal auf dem Folien, wir zeigen dann später nochmal in der Konsole, wie es genau aussieht. Ist relativ einfach, SPAC kann man auf jedem Rechner tendenziell erstmal aufsetzen. Ist im Endeffekt ein ganz einfaches Git, was man sich schnell mal klonen kann und dann sozusagen einfach sourced und dann kann man schon losarbeiten. Dann fängt man halt an, SPAC braucht natürlich, damit es compilen kann, Compiler. Man auf seinem eigenen System gibt man ihm einfach einen SPAC-Compiler-Find, dann fängt er an, sozusagen auf dem System selber zu gucken, welche Compiler sind vorhanden und die entsprechenden Packages dafür bereitzustellen und dann kann man auch schon tendenziell loslegen. Achso, ich drücke die ganze Zeit am Rechner, ich habe ja so ein Ding. Genau. Fangen wir zum Beispiel mal an mit dem Package Zlib. Wir wollen jetzt ein Zlib installieren. Dafür mache ich nicht sofort mit einem Spack-Speck. Hole ich mir sozusagen erstmal, was will er denn anziehen? Also er hat halt das Paket Zlib. Hier dahinter steht sozusagen, mit welchen sogenannten Variants, also mit welchen Erweiterungen das Paket installiert werden soll, auf welcher Plattform, auf welcher Architektur das installiert werden soll und sozusagen mit welchem Compiler er es installiert. Und dann sind sozusagen darunter die Abhängigkeiten jeweils. Der hat einen Compiler-Wrapper, GCC, ist also ein sehr einfaches Paket, wie ihr seht. Da muss er nicht viel dazu haben. Hier zeigt er an, welche Pakete intern im SPAC schon vorhanden sind. Und das E steht sozusagen für die Compiler, die sind natürlich in unserem SPAC nicht vorhanden, die sind natürlich systemweit erreichbar. Wir können uns mit SPAC-Info auch dann genau angucken für die jeweiligen Pakete, die da sind. Welche Versionen stellt mir den SPAC in der jeweiligen Variante bereit? Und welche Erweiterung kann ich denn dort auswählen? Also sogenannte Variants. Ich kann halt Shared mit reinnehmen oder Build-System, nehme ich da Generic oder Makefile, kann ich ihm komplett mitgeben und dann baut er mir das sozusagen genau in der Geschmacksrichtung, wie ich das brauche, die ganzen Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, aber ich will jetzt in einer anderen Version die ganze Sache haben oder ich möchte zum Beispiel es von einem anderen GMake abhängig machen, könnte ich ja an der Stelle machen, dann ist das auch gar kein Problem, kann ich mit so einem schönen Dach auch mitgeben. Dann entsprechend sagt er, ich baue dir deinen Zlib gerne mit dem GMake 4.3, der Version, wie ihr es haben wollt, und dann baut er das durch. Haben wir jetzt mal exemplarisch gemacht, sozusagen für die jeweiligen Pakete. Einmal haben wir es installiert, ganz normal, wie es herkommt. Einmal habe ich dann halt hier sozusagen die Variants angepasst und habe ihm nochmal explizit gesagt, geht auch, wenn man da Lust drauf hat. Oder wenn, ist ja teilweise nötig, dass ich mit einem bestimmten Compiler Software kompiliere. Hier in dem Falle wäre es sozusagen mit dem GCC 13.3, möchte ich das bitte kompiliert haben und nur mit dem. Dann würde er es damit kompilieren mit dem. Ich kann auch lustige Sachen machen. Ich kann ihm schöne Z-Flags mitgeben, wie zum Beispiel der Optimizer hier, den könnte ich ihm hier mitgeben. Ist halt tendenziell alles möglich. Also ich kann meine Pakete dort auch wirklich sozusagen, ich muss nie in die ganzen CMake-Files rein, sondern ich kann ihm das halt relativ einfach mit einem Befehl mitgeben. Genau, und hier unten nochmal mit der Abhängigkeit. Haben wir jetzt schön installiert und haben jetzt hier unsere drei Zlib-Pakete. Sind jetzt schön installiert und jetzt können wir uns natürlich hier schön das jeweilige Paket laden, wenn ich das benutzen möchte. Wäre jetzt hier zum Beispiel die 1.3.1 und hätten halt hier sozusagen die Möglichkeit, mit dieser zu arbeiten. Jetzt stehen wir schon mal vor dem Problem. Wir können natürlich auch die 1.3.2 laden, aber dort haben wir zwei Pakete. Und das löst SPAC auch relativ schön an der Sache, weil wir haben ja zweimal vor uns dieses 1.3.2 installiert, einmal mit normal und einmal mit einer Abhängigkeit von GMake. Somit hat er halt zwei Pakete davon vorhanden. Und SPAC hat aber, wie gesagt, das Schöne am SPAC, für jedes Paket einen sehr genauen Hash, also sozusagen der generiert anhand der Daten, generiert er für jedes Paket einen Hash und an diesem Hash ist genau klar, dieses Paket ist genau mit den Variants und mit den GMake und sonstigen installiert und das ist sozusagen eindeutig, diese Hashes. Also das ist eine Kurzform des Hashes, normalerweise ist es länger. Wir sind bis jetzt noch nicht einmal drauf getreten, dass wir einen Hash doppelt hatten. Nee, also wir haben es noch nie geschafft, einen Hash doppelt zu haben. Er reicht bis jetzt zu, aber der Hash, den gibt es auch in länger, könnte man den nehmen, aber wir haben es noch nie geschafft. Und in dem Falle müsste man sozusagen den Hash exakt mitgeben, damit wir genau dieses Paket entsprechend haben. Genau, und können dann halt entsprechend laden. Ich habe es hier nochmal ein bisschen mit einem größeren Paket, um es mal nochmal deutlich zu machen. Wenn ich jetzt ein CMake, das ist immer noch kein großes Paket, wir machen riesige Pakete, das passt bloß dann nicht mehr auf den Monitor, deswegen habe ich mal etwas Kleineres genommen wie CMake. Und dann sieht man schon, dass er anfängt, okay, ich brauche für das CMake einen Curl. Also ziehe ich mir einen Curl noch mit an. Ich brauche noch einen NG-HTTP-2 und so weiter. Also da zieht sich sozusagen die ganzen Pakete, zieht er sich vollautomatisch an und compilt die komplett selber auf der Maschine, wie er sie halt braucht für genau die jeweilige Variant, die ich ihm sozusagen oder die jeweilige Architektur und sonstiges haben will. Genau, baut er komplett durch. Wenn ich das dann halt sozusagen mitgebe zum Installieren, dann geht er sozusagen alle Pakete durch, kann auch teilweise die parallelisieren, das kommt mein Kollege auch nochmal drauf zu später, und baut die sozusagen auf meine Architektur durch, bis er dann und zeigt mir dann am Ende an, welche Pakete er sozusagen dafür installiert hat und welche Hashes dann dazu sind, damit man es relativ eindeutig hat. Und wenn man es dann nochmal sich sozusagen anguckt, dann zeigt er einem an, okay, für das CMake habe ich dir jetzt hier die ganzen einzelnen Pakete gebaut, jetzt kannst du bitte dein CMake nutzen, wenn du das möchtest. Genau. Des Weiteren, bloß um es mal darzustellen, man kann halt sozusagen auch innerhalb des SPACs, könnte man Wenn man das installiert, kann man es halt abbrechen und man kann sozusagen in die Bildumgebung auch reinspringen. Also mit SPAC-CD könnte man, wenn einen das interessiert oder beziehungsweise wenn man es anschauen will, mal, ich sag mal, nicht immer klappt es, dass es das einfach mal aus der Kalten installiert, weil hier und da gibt es manchmal Häupeleien und da muss man sozusagen in die jeweilige Bildumgebung reinspringen und entsprechend hat man dann halt wirklich die kompletten Quelldaten dort vorhanden als solches. Und kann halt tendenziell dort auch drin arbeiten. Beziehungsweise dann über die Package.pys, wo mein Kollege auch drauf zukommt, kann man dann sozusagen Feinjustierungen angehen. Wenn man merkt, dass man hier oder da noch eine Veränderung braucht, dann kann man das dort machen. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Kollegen, der über den Aufbau spricht.
Naja, ich glaube, du wolltest noch ein bisschen was zeigen, oder? Das wollten wir jetzt machen.
Wollen wir es jetzt machen? Können wir auch gerne jetzt machen.
Ich denke, jetzt wäre sinnvoll.
Genau, womit fangen wir an? Was meinst du?
Vorbereitet.
Nee, ich hab's doch vorbereitet. Genau, wir können halt jetzt uns, gehen wir mal davon aus, wir wollen unser CMake, das ist sozusagen die jeweilige Package.py für das Programm. Das ist,
Das heißt, das ist die Anleitung für Spark, wie man jetzt CMake baut. Hier steht alles Mögliche drin, müssen wir jetzt nicht im Detail drüber gehen. Aber vielleicht interessant zu sehen ist, dass es alles in Python geschrieben ist. Das kennen ja durchaus ein paar Menschen. Das heißt, da irgendwie reinzukommen und vielleicht Dinge anzupassen, die nicht funktionieren oder ein neues Paket hinzuzufügen, ist relativ machbar. Genau, hier stehen die ganzen Versionen drin von CMake. Dann stehen hier die Abhängigkeiten. Die Varianten sind definiert. Hier unten werden dann Patches hinzugefügt, für wenn irgendwas nicht funktioniert, auf irgendeiner Architektur oder sowas. Genau, und irgendwann kommen auch noch die, CMake ist ganz schön groß, hier unten. Ja. Hier unten kommen dann die Funktionen, die CMake tatsächlich installieren. Ja, weiß nicht, ob du noch was zeigen wolltest zu installieren oder deinstallieren?
Also entsprechend, wie man...
Vielleicht machst du einfach mal einen Find.
Genau, mit SPAC Find sehen wir halt sozusagen, welche Pakete sind gerade auf dem aktuellen System installiert. Ich könnte natürlich jetzt hier mit SPAC... install mir mein NG sozusagen einzelne Pakete deinstallieren, wie zum Beispiel das hier. Aber oh, dann komme ich natürlich auf das Problem. Ich habe bei dem Paket natürlich Abhängigkeiten, auf die das Paket sich einfließt. Also das überwacht SPAC sozusagen auch. Man kann es natürlich hart entweder die Dependence mit ab, also mit deinstallieren, dann deinstalliert er Dependence. Ah, ich schon schreiben. Genau, dann würde er alle Pakete einfach mit hart weginstallieren. Nein, die sollst du nicht. Warum hast du es jetzt einfach deinstalliert? Weil ich nochmal zeigen wollte, was bei Force passiert.
Entschuldigung.
Man kann natürlich auch ein Paket einfach hart raus deinstallieren und könnte es, aber man kann schlecht ein Paket wieder einfach reinbringen. Also man kann sozusagen Dinge sich selber kaputt machen, ist möglich. Man kann selber sehr eingreifen, ist nicht unbedingt empfehlenswert. Es ist sinnvoller, sozusagen über die Package.py selber zu gehen und dann sozusagen das Ganze von unten nach oben aufzubauen. Großes Problem auch an der Sache ist, was wir uns ganz häufig aufgetreten ist, wenn man Pakete abhängig macht, zum Beispiel in Python. Man muss sehr aufpassen, dass man nur einen Python in der gleichen Version auf seinem System hat und nicht dann irgendwann eine Varianz von Pythons hat, die keiner braucht, weil naja, jedes Paket möchte genau dieses Python so haben, wie es möchte. Das ist manchmal ein bisschen gefährlich.
Ja, und Spark würde von sich aus gerne 11 Pythons hinlegen, wenn man das so lässt. Ein bisschen anstrengend, ja. Aber gut, da komme ich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Erstmal das zu Demo, oder willst du noch was anderes
sagen? Nö, erstmal nicht.
Okay, ich gehe jetzt noch mal so ein bisschen rein, es war jetzt so ein bisschen Demo, wie man Spark verwendet. Natürlich am Ende sieht es durchaus komplexer aus, als jetzt gerade eben, wenn man so einen ganzen Software-Stack baut. Aber ich gehe jetzt noch mal ein bisschen rein, wie Spark überhaupt aufgebaut ist. Nicht so ganz tief, man kann da mega viel drüber erzählen. Ihr müsst jetzt auch nicht alles wissen. Also... Ja, sonst würde ich hier ein paar Stunden stehen, glaube ich. Also entwickelt wurde Spark ursprünglich und auch immer noch von Leuten am Lawrence Liverpool National Laboratory in den USA, LLNL. Inzwischen sind zwar immer noch die da so dahinter stehen und das auch vorantreiben, aber es gibt inzwischen richtig viele Contributions von anderen Leuten. Auch aus Deutschland, aus der FAU, also der Freien Friedrich-Alexander-Universität, glaube ich, gibt es auch Leute, die... glaube ich, gar nicht so wenig da machen, habe ich gelesen. Wir haben da bisher nicht viel hinzugefügt, sondern wir nutzen Spark größtenteils. Wir haben nur Issues geöffnet. Was wir vorhin gesehen haben, wenn man Spark klont, dann klont man das Spark Framework. Das ist komplett in Python geschrieben und ist ein Repo, was man dort einfach klont von Git, von GitHub beziehungsweise. Damit Spark funktioniert, braucht man noch ein zweites Repo. Dort liegen die Rezepte, um Software zu bauen, also die package.pys. Man muss sich darum normalerweise nicht selber kümmern, also man lädt das erste Repo runter und das zweite wird dann automatisch mit angezogen. Man kann aber auch ein anderes selber einbinden, machen wir auf unserer Seite auch. Wir haben noch zwei weitere Repos, unser eigenes und noch ein weiteres, was wir einbinden, wo halt package.pys drin liegen. Muss man allerdings immer aufpassen, wenn da package.pys drin liegen, die irgendwie fehlerhaft sind, dann zerschießt einem das auch ganz schnell ganz viel. Ja, prinzipiell ist Spark. Oh, ich muss das doch noch näher dranhalten. Naja, es ging. Nee, ist schon okay. Prinzipiell ist Spark eigentlich entwickelt für Linux. Am Anfang lief es auch nur auf Linux. Es läuft auf richtig vielen Distros. Aber wenn man unbedingt möchte, kann man es auch auf Mac und Windows verwenden. Ja, dann besteht Spark eben aus diesem Framework, aus diesem Package-Repo und aus dem Concretizer. Der Concretizer ist eigentlich so ein bisschen das Herz von Spark, ist aber in dem Framework erstmal gar nicht mit drin. Das ist eigentlich ein Package, was in dem Package-Repo drin liegt und dann automatisch installiert wird, wenn man anfängt, Spark zu verwenden. Der Concretizer ist nicht in Python geschrieben, sondern in Answer Set Programming, ASP. Das ist eine strikt logische Programmiersprache. Der Concretizer löst ein ziemlich kompliziertes Problem und er hat aber auch viele Probleme. deshalb wurde der in Spark 1 komplett neu geschrieben. Früher war nämlich das Problem, dass Compiler nicht als Abhängigkeiten angegeben wurden. Das hat dann Probleme gemacht, wenn man später bestimmte Packages installieren wollte. Deswegen wurde seit Spark 1, was es jetzt auch erst seit ein paar Monaten gibt, wurde der Concretizer nochmal komplett neu geschrieben. Was der Concretizer eigentlich macht, man gibt ein, welches Package man installieren möchte, beziehungsweise wofür es die Abhängigkeiten auflösen soll, mit den ganzen Variants, mit den Abhängigkeiten, die man möchte. Das wird dann vervollständigt mit einer automatischen Abfrage aus den Package.pys. Das ist dann sozusagen das gesamte Problem, was dem Concretizer übergeben wird. Der baut daraus ein Modell und versucht dann eine Lösung zu finden. Was da rauskommt, ist ein Directed Acyclic Graph. Das ist ziemlich mathematisch. Ich glaube, das heißt azyklisch, weil der eben nicht zyklische Abhängigkeiten haben darf. Sonst würde es nicht funktionieren, weil sonst bräuchte man eine Abhängigkeit, um eine andere zu installieren und wieder dieselbe und das geht nicht auf am Ende. Deswegen azyklisch. Das ist eben das Ergebnis, was dann der Concretizer rausschmeißt. Hier mal ein Beispiel, das wäre ein Ergebnis für, wenn man MPI-Leaks eingibt. Das sind die Abhängigkeiten, die der Concretizer dann auflöst. Ist noch relativ übersichtlich. Hier ein Beispiel für WAF. Ich will das jetzt bestimmt nicht mit euch durchgehen, aber was ich schon krass finde an Spark ist, dass der Concretizer das eben kann. Also, dass er das auflösen kann für WAF. Aber gleichzeitig, ich erzähle es euch später noch, lösen wir in einem Schritt vom Concretizer für 30 Packages gleichzeitig das auf und Spark versucht zum selben Zeitpunkt, dass die Dependencies möglichst nicht doppelt installiert werden. Also eigentlich ist es ein Problem, was der Concretizer in dem Moment löst für 30 Packages, die ungefähr alle so groß sind wie WAF. Und das finde ich schon ganz schön beeindruckend. Was auch echt cool an Spark ist, dass es wirklich viele aktive NutzerInnen gibt. Ich hatte es vorhin schon erzählt. Entwickelt wird Spark eigentlich von Leuten am LNLL. Aber innerhalb der ersten 2 Jahre sind schon richtig viele andere dazugekommen. Ich habe leider kein besser aufgelöstes Bild gefunden, deswegen dieses schlecht aufgelöste dort. Aber was es einfach illustrieren soll, das hellblaue ganz oben ist LNL und alles andere sind andere Universitäten oder Firmen, die auch viel Contributions gemacht haben. Es ist wirklich sehr aktiv. Es gibt einen Spark-Slack, wo man sich über Spark mit Leuten unterhalten kann, wo auch richtig viel los ist jeden Tag, werden Fragen gestellt, die Nutzerbasis antwortet oder auch die Entwickler antworten. Ist ziemlich erreichbar. Und ja, also mir macht das Spaß. Es ist auch nicht nur so, also die meisten Contributions an Spark finden nicht an dem Spark-Framework direkt statt, sondern an den Packages. Und das hier ist auch das Beispiel für die Packages. Und ich denke, also ohne die Packages kann der Concretizer auch nicht viel, weil der muss ja wissen, welche Abhängigkeiten man wofür braucht und in welchen Versionen und in welchen Variants. Und dass Spark so erfolgreich war, hängt vor allem auch mit diesen Contributions zusammen. Und es ist für irgendwie ein kleines Team ja völlig unmöglich, tausende Package.pys zu erstellen. Jo. Was Spark auch kann, Spark kann Modules. Modules sind relativ beliebt im Hochleistungsrechnen für NutzerInnen. Wenn ihr schon mal an einem Hochleistungsrechner gearbeitet habt, habt ihr die garantiert verwendet. Es funktioniert einfach so, dass man die Binaries irgendwo hinlegt, das ist fertig installiert und dann nutzt man ein Modulsystem, entweder mit LMod oder mit den Environment Modules, die mit TCL funktionieren. LMod funktioniert über Lua, also das sind Programmiersprachen. Man legt dann Module-Files an eine Stelle hin und die sagen dann, wie die Umgebung gestaltet werden muss, damit eine bestimmte Software verwendet werden kann. Also setzt den Path, setzt andere Umgebungsvariablen, die gebraucht werden, um die Software auszuführen. Und Spark kann diese Module automatisch erstellen, wenn man das möchte. Schreibt die, man kann dann die Module-Files dort ablegen, wo man sie eben haben möchte als Administratorin und damit ist für die NutzerInnen die Software leichter verfügbar. Und sie können auch Abhängigkeiten beim Laden, die müssen sie eben dann nicht selbst auflösen, sondern sie können einfach ein Paket laden und das und LMod, zum Beispiel bei uns ist es LMod, sagt ihnen dann, was sie dazu laden müssen, damit die Software funktioniert, sofern das eben Runtime Dependencies hat. Jo, hier unten einfach ein kurzes Beispiel, wie das funktioniert, das ist relativ simpel. Wir stellen unsere Software in Revisionen bereit. Das heißt, wir installieren ungefähr einmal im Jahr eine neue Revision. Das ist einfach so eine Menge an Packages. Das sind vielleicht sowas wie 70 Module, die wir regelmäßig bereitstellen und eben immer wieder in einer neueren Version und kapseln das in Revisionen, damit wir das so ein bisschen... es ist für uns einfach ein bisschen leichter, wenn wir nicht alles mischen müssen, sondern das ein bisschen kapseln können. Genau, deswegen muss man zuerst eine Revision laden, das ist auch eine Module-File. Dann kann man sich mit Module Avail zum Beispiel angucken, was verfügbar ist. Und Module Load Python 3.11.4 würde eben Python in der Version 3.11.4 laden, beziehungsweise lädt eine Module-File namens 3.11.4.lua und die liegt in einem Directory namens Python. So funktioniert eben LMod. Und diese Module-Files stellt Spark direkt bereit, wenn man das wünscht. Das ist ziemlich praktisch, aber ich komme auch später nochmal darauf zu sprechen, dass es auch manchmal nicht so gut funktioniert. Was Spark noch zur Verfügung stellt, sind Spark-Environments. Die wurden ursprünglich, glaube ich, für Developer mit eingebracht. Also das ist einfach eine Sammlung von Softwarepaketen. Man schreibt die in so eine Spark.yaml, um die Environments zu beschreiben. Die sieht, wenn sie ganz klein wäre, zum Beispiel genau so hier aus. Also hier in den Specs stehen die Softwarepakete, die man braucht, in dem Fall TCL und Trilinos. Hier unten ist noch so ein bisschen Config, wie man will, dass der Concretizer sich verhält. Views, gerade nicht so wichtig, da kann man in verschiedenen Directories noch bestimmte Varianten der Software ablegen. Man kann in der Environment jede Config überschreiben, die man vorher in Spark gesetzt hat. Dann kann man die gesamt concretizen, das ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, dass alle auf einmal concretized werden und installieren. Und dann kann man Spark env activate schreiben und eben den Namen der Environment und hat dann die gesamten Pakete sofort geladen. Und für EntwicklerInnen ist es ganz hilfreich, eben in bestimmten Umgebungen von Software-Packages mit bestimmten Versionen Dinge zu testen. Kann man sicherlich auch anders lösen, aber ist eine Möglichkeit, das zu nutzen. Wir nutzen Spark Environments auch, um Software zu installieren. Wie das genau bei uns aussieht, erzähle ich gleich noch ein bisschen. Normalerweise läuft es so, dass man pro Software-Stack eine Environment aufsetzt, die eben concretized und installiert, und dann kann man in der Environment den Ort, wo installiert wird, jeweils festlegen. Also man installiert nicht immer am selben Ort, sondern für jeden Stack kann man eine andere Route festlegen zum Installieren. Genau, ja. Dann würde ich zu unseren Erfahrungen noch ein bisschen was sagen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne reinstellen.
Du hattest vorhin erwähnt, aber bei unserem HPC-System, wir können halt nie einfach mal Software-Versionen bzw. die SPAC-Version einfach hochziehen, weil die Nutzenden nutzen halt Software in bestimmten Geschmacksrichtungen. Wir können nie einfach sagen, hier, das ist jetzt nicht mehr verfügbar. Das ist auch ein Grund, warum wir diese Revision machen. Also wir können, wenn wir die SPAC-Version anpassen, müssen wir eine neue Revision rausbringen. Und entsprechend haben wir sehr viele Varianten von Software immer bei uns rumliegen. Ganz viel alte Software auch, aber die Nutzenden sind auch sehr träge, was immer neue Software-Nutzen angeht. Also bloß wollte ich mit erwähnen.
Ja, das heißt, bei uns bleibt Software so lang liegen, wie es geht. Wir haben eine Software bei uns liegen, die wurde eigentlich für CentOS gebaut. Wir haben inzwischen nicht mehr CentOS laufen. Aber manches davon funktioniert scheinbar immer noch.
Wir wissen deswegen manchmal auch nie, halt wieso es da noch funktioniert, aber es funktioniert noch und wir können es nicht wegnehmen, solange es funktioniert. Ja.
Ja. Die Nutzer können das auch nutzen. Dafür liefern wir ein Modul aus, das heißt Spark User, wo sie sozusagen direkt Spark nutzen können. Ich erzähle jetzt nicht so viel hier darüber, aber ich erwähne es gleich nochmal. Aber ja,
aber genau. Grundlegend haben wir einen sehr großen Stack, den wir bereitstellen, schon von vornherein. Also das ist schon sehr gewaltig. Also die 500 Pakete sind ja die, die wir schon von uns aus erstmal bereitstellen, damit sie ein gewisses Grundportfolio an Software haben. Genau, ja.
Ja, trotzdem ist es so, dass NutzerInnen irgendwelche Sonderwünsche häufig haben. So ist es halt. Es ist aber tatsächlich oft so, dass die dann mit irgendwelchen Fragen kommen, wie, warum geht denn das nicht? Und ich kriege das nicht hin und am Ende sage ich dann, naja, was willst denn du? Ich installiere es einfach. Ja.
Ich hätte eine Frage. Und zwar, ihr habt ja gesagt, dass Spark unterscheidet die Software in derselben Version, aber wenn du einen Compiler zum Beispiel installiert, dann unterscheidet ihr das anhand von einem Hash. Wenn ich da jetzt dann ein Modul rausbaue, steht da auch der Hash da drin oder woran
weißt du? Das ist ein Knackpunkt.
Das ist eine richtig gute Frage. Und das ist auch eines der Probleme. Also dein Beispiel jetzt, siehst du, das ist der Moment, wo ich doch Kreide brauche.
Aber du musst, warte mal, dann schiebe ich dir die Tafel ran, weil sonst ist er nämlich nie auf dem Video. Entschuldigung. Wir machen mal alles kaputt hier. Bitteschön.
Ja. Wenn wir zum Beispiel einmal MD-Test installieren, einmal mit GCC und einmal MD-Test mit 1RP-Compiler, dann wäre das nicht so dramatisch, weil dann liegt es in verschiedenen Directories. Also Spark würde das eine, glaube ich, installieren, irgendwo unter Linux. Hier ist das Target. Und dann unter GCC-Version hier drunter und halt hier parallel. Und das Modul würde auch so ausgeliefert werden. So funktioniert dann LMOD. Wie die TCL-Module funktionieren, kann ich dir nicht genau sagen. Aber das Modul würde natürlich heißen MD-Test und hier Version. Aber man müsste, um dieses Modul laden zu können, muss man vorher das GCC-Modul laden. Und dann funktioniert das wieder, dann kommt LMOD nicht durcheinander. Weißt du? Und du musst halt hier vorher 1RP laden, um dann MD-Test laden zu können, das damit gebaut ist. Obwohl hier dieselbe Version drinsteht. Aber das Problem, was du gerade angesprochen hast, existiert trotzdem. Wenn man zum Beispiel hier noch irgendeine Variant angibt und zum gleichen Zeitpunkt das installiert ohne die Variant, dann hat das dieselbe Version und in LMOD würde das genau gleich heißen. So, und das macht Elmot nicht. Und Spark erkennt das auch, weil Spark dann versucht, Module zu exportieren, die hätten denselben Namen und würde das überschreiben. Und Spark sagt dann, mache ich nicht. Ja, mache ich nicht. Genau, okay. Genau das muss man machen. Es gibt dann eine Spark-Config, wo man den Namen hier anpassen kann. Du könntest dann zum Beispiel sagen, in dem Fall, dass MD-Test mit dieser Variant gebaut ist, will ich das hier MD-Test-Variant nennen und dann macht Spark das wieder. Aber du musst halt dann von Hand ran und das in Ordnung bringen. Und tatsächlich ist es in unserem Software-Stack in der Vergangenheit öfter so gewesen, dass wir dann irgendwie 5 GMakes oder CMakes hatten. Und wie unterscheiden wir die jetzt?
Wobei man dazu sagen muss, wenn es die Variant ist, ist es noch einfach. Wenn du halt, wie ich vor uns, ein Paket installiert hast von einem bestimmten GMake oder sonstiges, dann taucht das theoretisch innerhalb des Spark-Universums nicht so ohne weiteres auf. Und da muss man halt noch ein bisschen feiner tweaken, um dann das wirklich noch abgreifen zu können, um für die Elmot-Pakete das sinnvoll zu bauen. Variant ist noch, das ist noch die einfache, die Rookie-Variante. Ja?
Ich lade einfach die Environment, die bereitstellt, als Spark-Environment,
nicht mit einer
Frage, bitte wiederholen.
Ach so, die. Ja.
Wir sollen die wiederholen. Also ich habe es, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Okay. Du
kannst doch mal zusammen.
Ja, okay, das wäre gut.
Genau. Warum benutzt man nicht einfach Spark env activate oder load oder wie das heißt, statt environment modules? Also ist das einfach eine Gewohnheitssache oder gibt es tatsächlich gute Gründe, Elmot vorzuziehen?
Gute Frage. Ich würde sagen, wir haben, also einerseits ist es Gewohnheit und ich glaube, es gibt inzwischen auch NutzerInnen bei uns, die Spark load verwenden und die ihre Spark env selber zusammenstellen. Wir bieten aber derzeit keine kompletten Spark-Envs an, um sie zu laden. Sowas gibt es aktuell nicht. Aber wäre eine Möglichkeit, vielleicht liegt das in der Zukunft. Aber was natürlich ein Problem an dem Spark-Load ist, wir haben darüber, was da geladen wird, darauf haben wir ziemlich wenig Einfluss. Das passiert alles intern von Spark. Und in den Module-Files können wir reinschreiben, was wir wollen. Wir können da irgendwelche Lizenzen in die Umgebung legen oder irgendwelche Variablen, die wir eben noch brauchen, oder wir können das anpassen, wenn wir doch noch eine andere Abhängigkeit brauchen oder so, und das kriegen wir in Spark, mit Sparkload eben nicht so gut hin, also eben viel mehr Einfluss. Ja.
So.
Ich würde es wiederholen. Es ist okay, ich würde es einfach wiederholen.
Okay, wie dann wiederholst. Entschuldigung.
Die Frage war, ob Nutzer eigene Spark-Environments anlegen können. Ja, können Nutzer. Ich erzähle gleich noch von einem Modul, was wir ausliefern, das heißt Spark-User, womit User eben ein Modul laden mit Module-Load, wie jedes andere Modul, und dann steht ihnen komplett Spark mit unserer Config zur Verfügung und sie können das dann nutzen, wie wir es auch nutzen, und dann können sie auch Environments anlegen, ja. Die Frage verstanden?
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du hast halt jetzt einen Nutzer, der mehrere Varianten von einem Paket benutzen will, in der gleichen Environment.
Nee? Er will, sagen wir mal, mehr unterschiedliche Module nutzen, und bei dem einen ist halt Zettel in Version 1.
Ja, ach so, die Abhängigkeiten, die ich vor uns gesagt habe, wo ich das GMake mit einer anderen Version Genau, das ist natürlich, das ist möglich. Das ist ja sozusagen, also hatte ich ja vorhin schon als Beispiel gezeigt, das ist tendenziell möglich, gar kein Problem als solches, das auch in deiner Environment zu machen. Also ja. Die Nutzer können ihre eigenen Sachen sich so zusammenbauen. Also genau, die Frage ist, genau, ob die Nutzer das können. Ja, das können sie. Gerade dafür ist, wie gesagt, dieser Spack-User vorhanden. Also so, da greifen sie erstmal primär auf unsere Datenbank zu und können dann darauf aufbauend noch mehr bauen, beziehungsweise auch davon unabhängig Pakete, die komplett weit weg von unserer sind, theoretisch. Die bauen sie dann sozusagen in ihrem eigenen Home auf unserem System auf. Also sozusagen, das läuft dann wie parallel, ja.
Ja, red ruhig erstmal fertig.
Ja, die Frage war, gibt es quasi also da so ein extra Bildhost, wo dann die ganzen Sachen kompiliert werden? Oder wie wird das geregelt?
Also die Frage war, ob wir einen Bildhost bereitstellen, um Software zu bauen, für Leute, die mit diesem Spark-User eben mit Spark Software bauen möchten. Nein. Das macht in unserem Setup momentan nicht so richtig viel Sinn. Wir haben ja Compute-Knoten. Wenn Leute Software bauen möchten, dann würde es am meisten Sinn machen, dass sie auf einem der Compute-Knoten einfach einen Job starten und den dann zum Bauen verwenden. Ja, wenn das irgendwie ganz kleine Pakete sind, macht das auch nichts aus, wenn sie auf den Login-Knoten einfach mal kurz was bauen. Aber wenn das länger dauert und sie auch die Performance komplett ausnutzen wollen, macht das Sinn. Sonst gerade noch Fragen? Ja? Mhm. Ja, dann würde ich vielleicht doch einfach jetzt weitergehen, weil da geht es dann darum. Wollen wir die Tafel wieder wegmachen? Ja. Gut. Ja. Wie wir euch gerade gezeigt haben, mit Spark irgendwas erstmal zu installieren, ist nicht so schwierig. Spark hat aus unserer Sicht so zwei Hauptziele. Es will auf jeden Fall irgendwas bauen, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber es baut auf jeden Fall erstmal, hoffentlich. Und es will immer verwenden, was schon da ist. Und man muss ganz schön aufpassen, dass es nicht das Falsche baut und dass es nicht an der Stelle Pakete wiederverwendet, die schon da liegen, die man aber gar nicht haben wollte in dem Abhängigkeitsbaum. Was in Spark nicht so simpel ist, ist das zu konfigurieren. Ich habe hier einen Aufruf euch einfach mal reinkopiert. Wenn man Spark config blame aufruft, dann gibt es eben nur die Zeilen raus, wo wirklich auch eine Information drin steht und da sind nicht irgendwelche Kommentare noch drumherum. Und das sind 672 Zeilen, die wir irgendwie verwalten müssen und die richtig sein müssen. Und es ist, seit wir Spark nutzen, nicht so selten vorgekommen, dass wir wirklich eine ganze Weile nach dieser einen Config suchen, warum das nicht funktioniert und dann, ja, genau, auch noch im laufenden Betrieb da was dran ändern müssen. Was seit Spark 1 echt richtig cool ist, Spark baut verdammt parallel. Das war vorher nicht ganz so. Wir brauchen, um unsere 500 Pakete in einem Stack zu installieren, auf unseren Servern, die wir aktuell zur Verfügung haben, ungefähr 4 Stunden. Das ist schon richtig cool. Also das war früher mit EasyBuild eher so eine Sache von halbe Woche bis Woche. Gut, die Hardware hat sich auch verändert in der Zeit, aber das ist einfach eine ganz andere Art, Software zu installieren. Und zwar wie Spark parallel baut. Einerseits macht es einfach Make parallel, so wie eben Software parallel baut. Aber es gibt sich auch die größte Mühe, möglichst viele Packages gleichzeitig zu bauen, die keine Abhängigkeiten voneinander haben. Das ist dann manchmal ein bisschen langsam, wenn es auf irgend sowas wartet wie OpenMPI, weil davon eben viel abhängig ist, bis es dann gebaut ist, passiert erstmal nicht so viel parallel vielleicht zum Ende und dann geht es wieder los mit, es wird ziemlich viel parallel gebaut. Da unsere Server im Hochleistungsrechnen ja auch relativ leistungsfähig sind, ja, funktioniert das auch wirklich richtig gut. Ich habe hier mal so einen H-Top gemacht, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, aber ich habe auf dem Knoten nichts anderes gemacht, als Software zu bauen. Memory ist nicht so ausgelastet, aber wir haben hier 165 Tasks gleichzeitig. Frage? Macht nicht so viel Sinn, weil so parallel ist der Softwarebau dann doch nicht. Also uns reicht einfach ein Server, um die Software zu bauen. Es würde nicht schneller gehen. Aber was wir natürlich schon machen, wir bauen auf 4 Architekturen und das schieben wir natürlich zeitgleich an auf 4 Knoten. Spark ist, auch wenn es das jetzt schon über 2 Jahre es gibt es eigentlich schon viel länger. Ich glaube, Spark gibt es schon seit 10 Jahren. Aber es ist seit 2 Jahren so, dass wirklich viel damit auch gebaut wird im HPC. Auch wenn es jetzt schon eine Weile gibt, ist es immer noch so ein Projekt, was so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, auch wenn wir jetzt endlich Spark 1 haben mit Bugfixes und so. Und das ist der Grund, warum auf ziemlich vielen Sites und auch bei uns drumherum echt viel noch dran gebaut wird. Zum Beispiel wird es gepatcht. Wir patchen Spark, damit die Module für uns besser generiert werden, weil normalerweise ist der Python-Path nicht vollständig. Und wir brauchen das aber in einigen Modulen und wir schreiben den eben dort mit rein. Also wir schreiben wirklich im Source-Code dann von Spark rum. Dann haben wir eben dieses Modul, worum es vorhin auch schon ging, Spark-User, was Leute einfach oder NutzerInnen einfach laden können bei uns und dann Spark komplett nutzen. Das haben nicht wir geschrieben, das haben Leute von der GWDG in Göttingen geschrieben, ähnlich wie ZIH in Dresden, eben Hochleistungsrechner in Göttingen. Die nutzen auch Spark und haben dieses Modul geschrieben. Es ist eigentlich ziemlich simpel, es installiert einfach nur nochmal Spark innerhalb von Spark und dann muss man noch die Config an die richtige Stelle legen und verlinken und NutzerInnen können dann komplett Spark verwenden. Wir haben einige Aliases gesetzt, um Doppelungen zu vermeiden. Ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig, worauf ich damit hinaus wollte. Aber wir haben einen kompletten User angelegt, der... was? Nee, das ist es nicht. Ach ja, doch, ich weiß, was es ist. Wenn man einen Software-Stack, wenn man da die Abhängigkeiten auflöst, kann man sich danach in der Environment, wenn man das in der Environment gemacht hat, angucken, wie es die aufgelöst hat. Und wir wollen gern vermeiden, dass auch nur ein Paket doppelt gebaut wird, weil dann haben wir wieder ein Problem mit LMOD. Und um das rauszufinden, haben wir zum Beispiel ein Alias angelegt, um über dieses Spark-Find, über die aufgelösten Abhängigkeiten drüber zu gehen, zu gucken, was ist doppelt und was ist auszugeben. Aber wir haben noch viel mehr gemacht. Wir haben einen ganzen Nutzer angelegt, der nur dafür da ist, Spark zu verwenden, damit da nichts schief geht und die Berechtigungen alle richtig sind. Wir haben auch mehrere Skripte geschrieben. Wir haben Skripte geschrieben, die Pfade in Modules überprüfen. Wir haben ein Skript geschrieben, was das Modul aus dem Ort, wo Spark normalerweise Module hinlegt, alle rausschiebt, die Pfade da drin ändert und in der Hierarchie ablegt, wie wir das für LMOD haben wollen, weil Spark von sich aus dauernd Module überschreibt. Ja, und noch weiteres. Also, ja.
Also ist natürlich bei uns bedingt, weil wir, wie schon erwähnt, im HPC-System, es muss laufen. Also wir müssen halt, wir können nicht einfach sagen, wir machen eine neue Software rein. Sobald es sich ein Modul umbenennt, steigen uns die Tickets aufs Dach.
Ja.
Dann sind es 100 Tickets in unserem E-Mail-Postfach. Es geht nicht mehr, meine Module-Load funktioniert nicht mehr. Das HPC ist kaputt. Das ist wirklich bei uns sehr schnell. Deswegen müssen wir immer sehr vorsichtig sein mit Änderungen. Und deswegen, wie gesagt, die Skripte, die uns überprüfen, die sagen, ja, wenn ihr das jetzt reinschiebt, dann würde sich dieses und dieses Modul ändern oder so ist gerade der Unterschied, das passiert, wenn du das jetzt ausführst. Und das sind einfach für uns so ein paar Schranken, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja.
Ja. Die sind zu schrecklich, um die Open Source irgendwo hinzulegen aktuell.
So wollte ich es jetzt nicht sagen. Ja, die müssten wir nochmal hübsch machen, aber das ist eine gute Idee. Das können wir eigentlich mal machen.
Das habe ich auch vor.
Okay, das ist gut.
Aber vielleicht nächsten Monat.
Muss ich ordentlich schreiben.
Ja, es wird passieren, weil unser ganzes Setup ist inzwischen so umfangreich und kompliziert. Wir haben lange gebraucht, um das zu entwickeln. Und ich konnte aber auch nirgendwo nachlesen, wie sowas normalerweise gemacht wird. Also es wäre eigentlich cool, irgendwo würde das mal stehen, wie das eigentlich geht. Ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Aber gerade haben wir eine ganze Revision neu installiert, da hatten wir keine Zeit dafür. Vorhin war die Frage nach, wie lösen wir das in mehreren Architekturen? Also wie installieren wir da Software? Das hier ist die Erklärung dafür. Wie gesagt, installieren wir auch in Spark Environments. Wir haben einen Compiler auf dem System liegen, das ist in unserem Fall GCC 15.1. Und damit installieren wir in Spark einen neuen Compiler. Wir haben ja noch dieses Zeigeding.
Genau, ich wollte gerade sagen, du hast andersrum. Genau, andersrum. Ja.
So. Ja. Genau, damit installieren wir vor allem diesen GCC 14.3.0 Compiler. Das machen wir in einer Environment, in der wir alle möglichen Compiler installieren. Da liegen also dann auch noch mehrere, wie GCC 10.3.0, ein Intel Compiler, ein AOCC, NAC. Das ist in einer zentralen Install-Route, die dann jeder Architektur zur Verfügung gestellt wird. Für jede einzelne Architektur machen wir dann ein neues Spark-Environment, in der wir die eigentlichen Packages installieren. Dort fügen wir diesen Compiler, den wir hier mit Spark installiert haben, extern ein. Hier muss man dann darauf achten, dass jeweils ein anderes Target steht. Das sind jetzt einfach Beispiele. Hier steht natürlich, das ist nicht Zen X, sondern Zen 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und hier wäre noch eine Intel-Architektur mit Sapphire Rapids. Hier wären zwei Environments, die sind ohne CUDA. Da haben wir dann alle möglichen Packages drinstehen. Bei uns sind das so ungefähr, vielleicht 30 Packages. Aber die haben auch noch Abhängigkeiten von weiteren Packages, die wir auch ausliefern. Also zum Beispiel haben wir hier ParaView drinstehen. Und ParaView hängt auch von HDF5 ab. HDF5 schreibe ich aber nicht absichtlich rein, weil das wird automatisch mit installiert, wenn ich ParaView installiere. Ich liefere aber HDF5 trotzdem aus. Also wir liefern mehr aus, als hier drin steht. Ja, genau. Aber hier haben wir eben, also unser Setup wäre, dass wir einen Teil unseres Clusters haben, das funktioniert mit Sapphire Rapids und hat keine GPUs, das wäre die Environment dafür. Hier ist eine Zen-Architektur ohne GPUs, wäre die Environment dafür. Und wir bauen hier jedes Package mit GCC. Und dann haben wir unten noch zwei Environments, die bauen jeweils mit CUDA, also für GPU. Zufällig aber dieselbe Grundarchitektur. Und diese Environments, da überschreiben wir jeweils die Install-Route. Das heißt, hier haben wir eine Install-Route geschrieben, eine Install-Route installiert, die ist zentral für alle Architekturen erreichbar. Diese Install-Routes sind dann jeweils separat für die jeweilige Architektur. Und für Nutzer ist dann auf der Architektur auch jeweils nur eine Install-Route erreichbar, sodass die hier nichts umeinander mischen können, weil das würden NutzerInnen garantiert tun. Ja, war verständlich so? Es ist, ja? Wie bitte?
Wir haben derzeit keine ARM-Systeme.
Ah, hier ist mein Mikro. Wir nutzen derzeit, soweit ich weiß, keine ARM-Systeme. Wir haben Zen 1, Zen 2, Zen 4, Zen 5 und Intel derzeit nur, genau.
Genau, und dann mit und ohne GPU.
Ja.
Beziehungsweise, was die TU alles hat, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber das ist, woran wir arbeiten.
Genau.
Es gibt noch mehr.
Stimmt.
Ja. Das ist auch übrigens nur so das Grundgerüst hier. Es gibt dann noch mehrere Umgebungen, also Spark Environments meine ich, wo wir einen Teil des Software-Stacks nochmal mit anderen Compilern bauen. Aber ich wollte euch nicht überfordern mit ganz vielen Environments. Unsere Arbeit, um mal so einen Überblick zu geben, sieht eigentlich so aus, dass wir ungefähr drei bis vier Wochen die Config von Spark vorbereiten und wir bereiten diese Spark-Environments vor. Wir konkretisieren das immer wieder, bis das endlich richtig aussieht und wir herausgefunden haben, welche Packages wir konkret angeben müssen, welche mit installiert werden müssen, ob wir irgendwo noch eine bestimmte Variant angeben müssen, damit es eben so konkretisiert wird, die Abhängigkeiten aufgelöst werden, wie wir das haben wollen. Dann ist es bei uns so, wir installieren dann diesen Software-Stack. Dann geben wir das an Softwareentwickler weiter. Die installieren eine Software drauf, die auf unserer Seite zur Verfügung gestellt werden soll. Die sagen uns dann, XY geht nicht, hier fehlt der Python-Path, da müsst ihr noch eine andere Variant und so weiter. Und dann installieren wir den Software-Stack immer wieder und reden immer wieder mit denen, bis es dann endlich klappt. Das hat jetzt dieses Mal für die aktuelle Revision 2 Monate gedauert. Ich gehe nochmal kurz so ein bisschen auf Probleme ein, die wir bei der Verwendung von Spark haben. Und es macht schon manchmal ganz schön Frust. Wie ich vorhin schon erklärt hatte, wenn man Module exportiert, hier auf der Tafel, wenn man nicht ganz doll aufpasst, hat man eben Packages, die mit demselben Namen als Modul exportiert werden würden. Und dann hat man Benennungskonflikte. Spark macht das nicht. Man muss dann irgendwie Lösungen finden. Eigentlich will man auch nicht 5 CMakes rumliegen haben, weil wozu, eins reicht. Aber wie kann man das Spark verständlich machen, welches man haben möchte und welches braucht man eigentlich? Das ist gar nicht so leicht. Und macht auch vor allem Probleme, wenn man schon den gesamten Stack installiert hat und dann kommt ein halbes Jahr später ein Nutzer und sagt, ich hätte gerne ParaView mal noch in der neueren Version und dann braucht das ParaView aber natürlich wieder ein anderes CMake. Genau, das hat uns relativ viel Zeit gekostet im letzten Software-Stack. Diesmal wird es hoffentlich besser. Dann dieser Concretizer. Ich habe vorhin gesagt, ich finde ihn beeindruckend und ich finde ihn auch voll beeindruckend, aber er ist auch nervig manchmal. Ein Beispiel wäre hier, ich versuche den Concretizer zu verwenden, um die Abhängigkeiten von MD-Test aufzulösen und ich habe hinten mit 2% angegeben, dass es mit GCC gebaut werden soll. Die 2% heißen, ich will, dass alle Abhängigkeiten von diesem Paket mit GCC gebaut werden. Und irgendwo weiter unten im Abhängigkeitsbaum, warum auch immer, steht hier Intel One API Compilers. Der Grund war, dass das bereits installiert war, dieses Get-Text. Und Spark will immer reusen, was schon da ist. Und ich habe tatsächlich nicht so ganz rausgefunden an der Stelle, wie ich das trotzdem daneben legen kann. Aber was geht, ist auf jeden Fall ein neues Get-Text installieren und dann das MD-Test von dem abhängig machen. Ja, also eine richtig gute Lösung ist das nicht, wenn man will, dass Software-Stacks automatisiert installieren, weil will man ja nicht immer drauf gucken und dann irgendeine bestimmte Abhängigkeit installieren. Aber solche Dinge passieren, es passieren auch andere Dinge. Der Concretizer kostet einen schon Zeit. Dann hat man natürlich beim Softwarebauen Build-Fails, also ist irgendwie auch zu erwarten und da kann jetzt Spark nicht so viel dafür. Klar, funktioniert nicht immer alles, manchmal fehlt irgendeine System-Library, auch wenn Spark größtenteils unabhängig ist von System Libraries, ein paar braucht es eben doch. Man kann die dann sich angucken, das debuggen und versuchen, diese Package.py in Ordnung zu bringen, sodass es für das System funktioniert. Meistens wird wirklich nur irgendwas nicht gefunden oder ein Pfad nicht richtig eingebracht oder so. Aber passiert natürlich. Dann war ich vorhin schon mal darauf eingegangen, dass Spark nicht alle Funktionalitäten bereitstellt, die man so braucht. Hier wäre ein Beispiel, wenn man in einer Environment arbeitet und deaktiviert zuerst, wenn man dann alles in der Environment deinstallieren möchte, was aus meiner Sicht passieren würde, wenn man Spark uninstall -all schreibt. Das steht übrigens auch so in der Doku, das ist dann alles in der Environment deinstalliert. Es deinstalliert aber alles, nicht nur das in der Environment. Das ist ziemlich ärgerlich, weil man die Anwendung ja tatsächlich hat, dass man die ganze Environment nochmal wegschmeißen will und neu bauen und das geht halt nicht. Man muss dann wirklich Paket für Paket. Naja, aber wir haben wie gesagt ein Skript geschrieben, was das dann eben macht. Unser Gruppenleiter hat letztens gesagt, Spark hätte doch eine Aufgabe, Manpower binden. Und die letzten 2 Monate war das schon noch ein bisschen wahr. Teilweise haben wir relativ viel Zeit gebraucht. Wo hatten wir die Vergleiche mit den anderen, mit EasyBuild und so? Das war am Anfang, ne?
Das war am Anfang, ja, wir genau. Haben nur noch 5 Minuten, also,
ja.
Also weniger. Okay. Also plus, will ich nicht hektisch machen, aber...
Ja, ich bin auch gleich fertig.
Das, genau, weiß ich, ja.
Der Vergleich hier mit diesem Manpower-Binden ist vor allem, glaube ich, mit EasyBuild, weil Dinge da teilweise schneller gingen. Andererseits haben dann auch viele Funktionalitäten der Software gefehlt, hat nicht gegen das Richtige gebaut oder so und das war schwieriger zu lösen. Aber gut, es ging zumindest schneller.
Ja.
Ja, genau. Noch so ein ganz kurzer Ausblick. Wir haben mit Spark 1 endlich eine Version, für die auch Bugfixes angeboten werden. Die wichtigsten neuen Features in Spark 1 sind, dass Compiler jetzt Abhängigkeiten sind, was Probleme macht, aber auch Probleme löst. Was es vorher nicht gab, ist eine stabile Package-API. Das bedeutet, diese Package.pys, was dort drinstehen darf und die Funktionen, die einem zur Verfügung stehen, die konnte man vorher nicht nachgucken, sondern man musste einfach Package-Pys lesen und dann raten. Aber jetzt gibt es auch eine Doku dafür. Das ist cool. es gab auch ein paar Regressions. Ja, ich würde sagen, es bleibt spannend. Es macht manchmal Frust und es macht manchmal Spaß, aber ich bin noch nicht zu sehr gefrustet auf jeden Fall. Ich habe schon noch Spaß an diesem Software installieren.
Man kann auch dazu sagen, AWS, also Amazon, setzt mittlerweile auch sehr auf SPAC und die haben ja gerade im HPC-Umfeld sehr, sehr viele Server, die sie bereitstellen und bei denen ist derzeit der Standard-Paketmanager SPAC. Also das ist deswegen, das ist gerade sehr am Kommen, würde ich behaupten.
Genau, hier unten noch kurz zur Erklärung, hier ist ein Teil unseres Skripts, was die Spark-Env-Evil aktiviert und dann dort alles deinstalliert, was drin liegt, weil wir sie nicht mehr haben wollen. Jo, das war's von uns. Wir haben noch...
Naja, der nächste Urlaub irgendwann rein.
Genau.
Aber die Fragen waren ja zwischendrin immer.
Wir haben noch 4 Minuten für Fragen.
Also.
Ja, ich habe eine Frage. Das Mikrofon. Ich hoffe, ihr kriegt, kann es vielleicht.
Ja, kriegen wir hin. Ich mach's an.
Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Frage aus User-Sicht, wenn ich jetzt ein User bin, rechne jetzt mit so einer Umgebung, wird das irgendwie dokumentiert, wenn ich jetzt in 5 Jahren wiederkomme, ich will das reproduzieren, dass ich genau die gleiche Umgebung wiederkriege, wird das irgendwie automatisiert dokumentiert, das ist die Umgebung mit dem den Hash drin und so weiter. Gibt es da sowas wie ein Log-File oder irgend sowas, was ich kriege als Nutzer?
Ja, das gibt es. Spark schreibt eine Log-File, wenn man eine Environment installiert und die kannst du genau so auch wieder installieren.
Dazu gleich noch eine Nachfrage zu diesem Thema. Und zwar hat man ja, also die meisten Sachen in Spark hängen von anderen Spark-Paketen ab, aber man hat ja irgendwie noch die Pakete, die externen Pakete, mit denen es anfängt. Und wie löst ihr das da? Weil dadurch kommen ja schon noch irgendwie so Impurities rein, die das weniger reproduzierbar machen, oder? Ich meine, wenn man das nochmal irgendwie das Paket nachbauen würde, oder?
Also, die externen Pakete sind ja nur die Grundcompiler, die wir haben. Und wir installieren mit den Grundcompilern wieder Compiler, mit denen wir dann erst Spark installieren. Okay. Insofern haben wir eigentlich Externals, haben wir sehr wenig, oder? Wenn ich mich jetzt gerade oder erzähle?
Ja, nee, das ist schon richtig. Es gibt wenige Libraries wie OpenGL, das kommt vom System, und Assembler kommt auch noch vom System. Aber das war's tatsächlich. Also, ich glaube, das war's.
Okay, cool. Das ist ja... schon gut.
Ja, für die Reproduzierbarkeit vor allen Dingen, ja.
Wir müssen ja leider jetzt...
Ja, nee, ist vollkommen richtig. Gell?
Zeit voll ausgemüht. Nochmal danke an die Vortragenden.
Ja, danke, dass wir hier sein durften.